Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die zweite Folge von Wer's glaubt. Heute wieder mit Igor, mit Daniel und mit mir, dem Dietrich. Leider wieder ohne Mike, aber der Mike, der hat wesentlich Wichtigeres zu tun. Und zwar muss auf seinen Sohn aufpassen. Die sind zusammen mit der Frau und dem Sohn noch im Krankenhaus und werden dann irgendwann nach Hause kommen. Wer's glaubt, den Namen habt ihr vielleicht schon mitbekommen, vielleicht habt ihr auch schon darüber nachgedacht. Es ist eine Zusammensetzung von den Anfangsbuchstaben unserer Nachnamen, also W wie Wiebe, E wie Enz, S wie Schierling und R wie Resch.
Wie Resch.
Ganz genau. Wer es glaubt, Punkt, Punkt, Punkt. Wir sind Experten in genau gar nichts. Wir nehmen einfach das Leben wahr. Wir stehen mitten im Leben. Wir sind junge Männer und wir denken über viele Dinge nach. Das heißt nicht, dass das alles immer richtig ist und auch für alle anderen zu übernehmen ist. Alles, was wir hier reden, muss bitte aufs Schärfste geprüft werden. Aber wir hoffen, dass der ein oder andere Gedanke, den wir hier miteinander austauschen, den ein oder anderen geneigten Zuhörer dazu bringt, mitzudenken, über ein Thema nachzudenken, wo er entweder selbst nicht drauf gekommen wäre oder wo er noch keinen eigenen Zugang zu gefunden hatte. Das als kurze Erklärung, was wir hier machen und wie es dann in Zukunft aussehen wird und welche Themen sein werden, das werden wir auf uns zukommen lassen. Heute sitzen wir hier in einem halb abgedunkelten Raum mit keinem Außenfenster außer nach oben. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, den wir später noch verraten werden. Wir haben den 22. März, einen Sonntagabend, sitzen wir hier. Wir haben uns letzte Woche schon getroffen. Wenn ihr das schon gehört und verfolgt habt, dann wisst ihr, worum es da ging. Und heute wollen wir mit der Frage einsteigen und uns etwas damit beschäftigen, mit der Frage, ist die Party zu Ende? Kommt jetzt die Rechnung? Das ist unser Einstieg hier und ich würde jetzt mal bitten, dass einer von euch dann einfach mal übernimmt und einfach mal eine Brücke schlägt von letztem Mal zu heute.
Ja, Dietrich, vielen Dank. Es ist, wir sind natürlich gefangen, ja, gefangen in der gesamten Weltlage jetzt gerade, die kein anderes Thema kennt, außer diese Krise des Virus, der richtigerweise China-Virus heißt.
Immer noch.
Wie ich auch darauf bestehen werde. Und ich werde das im Folgenden auch später nochmal erklären, damit sich da keiner drin stößt.
Wir sind uns bis heute nicht sicher, ob Trump das von Igor hat oder Igor von Trump.
Ja, ja.
Vielleicht werden wir es nie erfahren.
Naja, wobei ich mir da schon sicher bin.
Ja, ja, das ist klar.
Ja, also ich habe meine Propagandakampagne, aber also im Rahmen von positiver Propaganda förderlicher Propaganda für die Zukunft habe ich vor über 2 Wochen begonnen. Und als ich dann den Tweet des Präsidenten gesehen habe, dass er das dann auch der chinesische Virus nennt, habe ich gesagt, ja, meine Kampagne ist von Erfolg gekrönt, offensichtlich. Ja, also es kommt bei den richtigen Personen an.
Richtig.
Wir sind gefangen also in der Situation, und zwar in dem Sinne, dass wir auch darüber reden. Ja, wir reden jetzt in dieser zweiten Folge auch darüber. Aus einer etwas anderen Perspektive. Wir werden jetzt nicht darauf rumreiten, in welcher Situation stehen wir, was ist alles passiert und reden dann eine Stunde drüber, sondern wollen so ein bisschen die Perspektive danach einnehmen und wie du es schon angedeutet hast mit der Frage, ist die Party jetzt zu Ende? Ich will aber nochmal bewusst machen, vielleicht bevor ihr dann weitermacht, wir reden über das Thema nicht einfach, weil wir jetzt, es war glaube ich sogar diese Woche, ne, das Raumzeitkontinuum hat sich enorm verzerrt jetzt in diesen Tagen, muss man sagen. Wir reden über das Thema nicht nur, weil es im Moment wirklich schwierig ist, über was anderes zu reden, sondern auch und vor allem deswegen, weil dieses Thema umfasst einfach alles. Also das, was gerade passiert, wirkt sich auf allen Ebenen des Lebens aus. Und selbst wenn Menschen das noch nicht so ganz glauben wollen, wenn sie meinen, okay, das ist jetzt einer dieser vielleicht gut intensiveren Nachrichten und Weltevents, die passieren, der zieht an uns vorbei und dann haben wir das irgendwann vergessen. Ich glaube, das ist ein gewaltiger Irrtum, weil das, was gerade passiert, ein zutiefst einschneidendes Erlebnis ist und ein Erlebnis, das auf einer Ebene stehen wird das Ende des Kalten Krieges natürlich nicht auf der gleichen Ebene wie der Weltkrieg selbst, aber was die Folgen für die Welt angeht, wird das ein ganz einschneidendes Ereignis sein auf der Zeitachse, wenn wir geschichtlich zurückblicken, weil uns jetzt auch klar ist, dass wir nicht dass das nicht morgen vorbei ist. Das heißt, der Zeitraum, in dem wir das durchleben, wird sich nochmal deutlich verlängern. Und die Folgen, die das dann auf politischer, gesellschaftlicher, sozialer und wirtschaftlicher Ebene hat, die werden enorm sein.
Um das kurz zu bestätigen, möchte ich gerade erwähnen, dass es nämlich, also dass das so ist, ist der Tatsache geschuldet, dass es nicht lokal irgendwo passiert und andere sind Beobachter.
Ja.
Also es gibt auf der Welt nicht die Beobachter, genau, sondern es betrifft einfach alle.
Ja.
Und deswegen betrifft es auch alle Schichten.
Ja.
Und wo das genau hinführt, da sind wir auch noch ratlos. Ja. Im Moment führt es ins Ungewisse.
Ja.
Aber dass danach kaum etwas so sein wird, wie es vorher war, da sind wir uns sicher.
Ja.
Davon sprechen wir gerade.
Es ist das beste Beispiel dafür, ist eigentlich, wenn man sich jetzt mal allein die Zahlen ansieht, es ist nicht eine Sache, die Europa oder die westliche Welt betrifft, sondern wenn wir den Iran uns ansehen, dort findet ein Massensterben statt, was sicherlich auch der Umstände vor Ort geschuldet ist. Wir haben eigentlich sehr wenig Berichte noch aus der arabischen Welt, wo ich aber auch schon Informationen gelesen habe, dass wenn es dort zu einer Krise kommen würde, dass absolut desaströs wäre, weil einfach auch, was die Versorgung und die Hygienevorschriften angeht, das wird man auch in den nächsten Wochen noch sehen müssen. Und das ist der Grund, also warum wir über das Thema reden. Wir wollen auch in Zukunft nicht über die Themen reden, die vielleicht in der Zeitung stehen oder sowas, sondern wir werden Themen behandeln wie Musik, ja, und auch Musikrichtungen, über die ich speziell auch gerne reden möchte, die vor allem auch jüngere Leute sehr interessieren und da vielleicht nicht diese typische Sichtweise einnehmen, ja, das ist schlecht, das ist gut, sondern uns da wirklich intensiver Gedanken machen, was vermittelt Musik. Allgemein vielleicht mehr über das Verhältnis von, wie erleben wir Kunst in der evangelikalen Kirche, wie erleben wir Kunst und in der baptistischen, mennonitischen Tradition und so weiter, über diese Fragen und dann auch über einfach Dinge, die nicht tagesaktuell sind, aber die interessant sind und die auch viele andere, unsere Zuhörer, dann auch bewegen. Aber jetzt sind wir alle, wie du schon sagtest, die gesamte Welt, wir sind alle hier drin, ja, und wir kommen da auch nicht raus. Und wir wissen erstens mal nicht, wie wir da rauskommen, wir wissen nicht, wie schlimm es wird, aber uns, die wir hier sitzen und darüber reden, uns ist völlig klar, dass das diese Auswirkung haben wird, die ich schon beschrieben habe. Und ich hatte das ja auch in der letzten Podcast mal schon erwähnt, dass wir wissen nicht, wie lange es dauert, wir werden aber auch nicht ewig weitermachen können.
Ja.
Und das ist für mich eine Frage, die jetzt mich umtreibt, weil wir sitzen jetzt hier heute zusammen und wir wissen nicht, ob das, was wir hier gerade machen, überhaupt legal ist, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Jetzt kommen wir zu dem Grund, warum wir in einem Zimmer ohne Fenster sitzen.
Wir wissen nicht jetzt um 19.30 Uhr, jetzt gerade wo ich spreche, ob das, was wir machen, legal ist, weil im Verlauf der letzten Stunde haben sich dann die Bundesregierung bzw. die Ministerpräsidenten der Länder geeinigt, dass es keine Ausgangssperre, aber ein Kontaktverbot geben wird, für Gruppen von mehr als zwei Personen. Das heißt, zwei Personen, das war's. Und wir sind jetzt, wenn ich richtig zähle, drei.
Ja.
Wir sind drei Personen. Und das ist jetzt da, wo wir stehen.
Also was ich interessant finde, ist, dass wir tatsächlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu den jüngeren Leuten schaue, dann haben wir da noch eine ziemlich gemischte Reaktion auf die ganze Situation momentan. Also der Ausnahmezustand herrscht ja jetzt eigentlich erst seit einer Woche. Wir haben ja letzte Woche schon festgestellt, dass das alles sehr überschlagen kam und jetzt herrscht der Ausnahmezustand eigentlich gerade mal eine Woche. Die Auswirkungen sind noch nicht so deutlich spürbar, wenn man jung, dynamisch, fit ist und ja, dann halt ein bisschen weniger unterwegs war vielleicht als gewöhnlich, aber sonst noch genauso auf der Arbeit war oder so. Und entsprechend ist jetzt auch noch, also ich habe heute noch mit jemandem geredet und dann stellt sich die Frage, so ist das überhaupt alles notwendig, was wir hier machen? Ist das irgendwie, wird hier nicht gerade übertrieben? Ist das nicht eigentlich alles vergleichbar mit der Grippewelle? Und diese ganzen Fragen stellen sich da immer noch. Also die Ernsthaftigkeit der Situation wird irgendwo in Frage gestellt. Letztlich nicht komplett unberechtigt, wenn man sich rein auf die Todesfälle hier in Deutschland konzentriert. Aber eben, wenn man sich jetzt ein bisschen weiter informiert, dann ist es eben doch so, dass man einfach nicht leugnen kann, dass wir hier wirklich in einer Situation stecken ohne Beispiel, die uns jetzt nicht unbedingt alle umbringen wird, aber die ja trotzdem sehr erheblich ist. Haben wir ja letztes Mal schon genug darüber diskutiert, wollen wir jetzt auch nicht viel weiter ausführen, nur ich finde es interessant, dass es nach diesem Verlauf der Woche immer noch der Fall ist.
Ich würde gerne diese Argumentation einmal hinter uns lassen, die so heißt, ja, an der Grippe sterben ja auch Leute und wird jetzt nicht übertrieben. So, lass uns das in dem Sinne hinter uns lassen, dass es einfach keinen Unterschied macht, ob ich das glaube, ob ich das für überzogen halte oder nicht. Das ist völlig uninteressant. Denn das, was gerade passiert, passiert. Mhm. Und wir müssen uns dran halten, weil wir leben in dieser Gesellschaft und wir leben unter diesem Staat.
Ja.
Und wir müssen mit den Dingen, die gerade passieren, einfach leben.
Und das ist halt für mich gerade der Punkt, worauf ich hinaus wollte letztlich, dass dementsprechend solchen Leuten meistens noch gar nicht bewusst ist, was für Folgen das sind. Ja. Weil das ist das, worauf ich hinaus wollte. Gerade jüngere Leute, die sich letzten Endes auch noch nicht viele Sorgen machen. Ich meine, selbst wenn man die Krankheit kriegt, dann setzt man die halt aus und fertig. Gerade denen ist häufig noch überhaupt nicht bewusst, was für Folgen kommen werden. Also wenn jetzt das, was Igor vorhin gesagt hat, dass die Welt nicht die gleiche bleiben wird, wenn man das denen jetzt sagt, da werden sie sehr überrascht von dieser Aussage.
Ja.
Und das finde ich interessant, deshalb ist es auch gut, dass wir das Thema einmal versuchen auszuführen und ein bisschen uns vor Augen zu halten, was das denn jetzt überhaupt alles mit uns macht, weil, wie Dietrich schon gesagt hat, wir kommen nicht drum herum. So, was jetzt passiert ist, ist passiert, es geht auch so weiter, egal ob es sich am Ende als der große Hoax herausstellt oder sonst irgendwas, was passiert ist, ist passiert. Und wir können nicht abschätzen, was es momentan noch mit sich bringen wird. Und dementsprechend werden die Folgen unseres Erachtens jetzt auch gravierend sein.
Also die Frage, ist die Party zu Ende? Also welche Party? Von welcher Party reden wir? Das haben wir in unserem letzten Podcast etwas skizziert schon. Wir haben von der Dekadenz, von der Arroganz, von dem Wohlstand gesprochen. Wir haben von der fehlenden Leiterfahrung einer ganzen Generation gesprochen. Man könnte wochenlang oder stundenlang weiterreden über diese Party, aber ich denke, wir wissen alle, was gemeint ist. Und ihr zu Hause habt da bestimmt auch die Vorstellungen davon, was gemeint ist. Ist die jetzt zu Ende und kommt jetzt die Rechnung? Wie würde oder wie könnte die Rechnung aussehen?
Ja, also du hast gesagt, vielleicht haben einige davon eine Vorstellung, vielleicht andere nicht. Gut, wenn man die Frage so stellt, kommt jetzt die Rechnung, stellt sich immer die Frage, Rechnung wofür?
Mhm.
Und die Tragik des Lebens und die Tragik einer Gesellschaft, glaube ich, liegt immer darin, dass man für Sünden, ja, um mal den Begriff zu verwenden.
Ja, bitte.
Für die Sünden häufig vorangegangener Generation bezahlt, manchmal auch der Elterngeneration. Und selten für irgendeinen Vorsatz, den man selber hat, also für irgendeine Vorsatztat, ich lebe jetzt hier ganz bewusst auf Pump oder sowas und schädige damit andere. Was aber häufig dann bei der jungen Generation der Fall ist, man lebt in einem Unbewusstsein und in einem Selbstverständnis, in einer Selbstverständlichkeit, dass alles so weitergeht, wie es immer gewesen ist. Ja, ich bin 1993 geboren, 95 geboren und Ausbildung und in der deutschen Industrie läuft es und es wird immer so weiterlaufen. Und ich glaube, ich habe das schon eine längere Zeit für einen großen Trugschluss gehalten, weil die Erfahrung der Geschichte nicht ist, dass Dinge grundsätzlich so bleiben, wie sie sind. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, dass Dinge meistens auch ein Ende nehmen, was sehr unvorhersehbar ist und deutlich schneller kommt, als man vielleicht aus der jetzigen Situation gerade ahnt. Und ich habe, wenn man die Perspektive jetzt mal, sag ich mal, des letzten Jahrhunderts einnehmen will, habe ich immer gesagt, zur vereinfachten Darstellung gesagt, die Generation der Elterngeneration, die, sagen wir mal, in den 50ern, also unsere Eltern betrifft das, also Dietrich meine Eltern betrifft, dass sie in den 50ern geboren sind. Meine Mutter ist 61 geboren, aber geschenkt, das nehmen wir die. Und Daniels Eltern sind beide aus den 70ern, ja. Aber nehmen wir diese Elterngeneration, die in den 50er, 60ern geboren ist, ist die glücklichste Generation, die je existiert hat, aus meiner Sicht. Jetzt haben unsere Eltern, die ein bisschen Pech gehabt, ja, weil die sind in diesem grottigen Land der Sowjetunion geboren. Haben ihr halbes Leben dort verbracht, was sich keiner freiwillig aussuchen würde. Ja, es sei denn, er ist ein potenzieller Präsidentschaftskandidat in den USA mit dem Namen Bernie Sanders, der dort seine Flitterwochen verbracht hat. Ja, das zeigt, wie viel Verstand in dem Mann steckt. Ja, also das wäre äquivalent, wenn man jetzt heute, keine Ahnung, nach, keine Ahnung, also Nordkorea ist vielleicht ein bisschen krass, aber wenn jemand nach Nordkorea fährt, dann das wäre so ein bisschen vergleichbar. So blöd müsste man sein.
Gibt es da Pauschal-Urlaubsangebote für Nordkorea?
Das ist eine Marktlücke.
Ja, du kannst da Urlaub machen.
Vielleicht Urlaub kannst du machen.
Ja. Vielleicht tun sich da möglich.
Nur ich glaube, da wird es, also wenn du jetzt über Flitterwochen redest, dann möchtest du doch ein bisschen Zweisamkeit und das ist in Nordkorea doch ein bisschen schwierig. Ja. Also wenn du damit leben kannst, dass da, keine Ahnung, neben mit dir eine im Hotelzimmer hockt, dann vielleicht schon. Vielleicht
ja, die das für ab. Mich wird es keine weiteren Flitterwochen geben, der Zug ist abgefahren.
Ja, der Zug ist abgefahren.
Die habe ich gehabt.
Ja. Kannst du deinen Töchtern mal empfehlen? Nordkorea, mhm. Das ist ziemlich exotisch.
Ich werde mich mal informieren.
Exotisch, ja. Also, und jetzt haben, wie gesagt, unsere Eltern Pech gehabt, weil die in diesem Land, aber man könnte auch sagen, umso glücklicher, ja, dass die dann in den 80er, 90er, bei deinen Eltern 80er Jahre noch, oder? Nee, 90er Jahre.
Gekommen. Hier 89.
89,
also so. Genau, also, mit dem Mauerfall.
Genau, mit dem Mauerfall, meine Eltern mit mir, mit dem einzigen, den sie haben, ja, der ganze Stolz, Alpha und Omega, mhm. Das Einzelkind.
Anfang und Ende,
genau. Hierhin, erst 95. Man könnte sagen, umso glücklicher natürlich, dass man sich dann da befreit hat aus diesem grottigen Land, was dann kollabiert ist, Gott sei Dank. Aber nehmen wir mal auch die gleichen Jahrgänge, die dann in der westlichen Welt geboren sind. USA, Australien, Europa. Diese Menschen sind geboren, wo alles mehr oder minder noch in Schutt und Asche lag, in den 50er Jahren vor allem, wo aber schon der Aufbruch stattfand, wo das Wirtschaftswunder kam, jetzt in Deutschland speziell, wo es den Marshallplan für Europa gab. Man kann jetzt USA, man kann alles dazu nehmen, die haben diesen unfassbaren Wachstum und diese Anhäufung an Reichtum gesehen, der in der Menschheitsgeschichte absolut kein zweites Beispiel kennt. Es muss wirklich unglaublich sein, wenn man 1950 geboren ist, oder also 1955, 1956, mein Vater 57 geboren ist, sagen wir mal in den USA, in Deutschland, in Holland, in Spanien, in Italien, wie auch immer, und man vergleicht das, was man damals hatte, mit dem Jahr 2020, es muss unglaublich sein. Ja, und was in der Zwischenzeit alles passiert ist, sei es die Raumfahrt, die sich erst in dieser Zeit entwickelt hat, sei es der technologische Fortschritt, sei es das Internet, sei es, was man sich auch immer vorstellen kann. Das muss enorm sein. Und nachdem vor allem der Kalte Krieg endete, wie als seine Eltern dann rübergekommen sind, also mit dem Mauerfall 89 und dann 91 dem glorreichen Zerfall der Sowjetunion, da war, wenn man so will, der letzte Kampf war beendet, ja. Also, und es gab dann dieses bekannte Buch von Francis Fukuyama, The End of History, also das Ende der Geschichte, haben vielleicht einige in der Schule auch behandelt, wo er im Grunde sagte, dass die freiheitliche westliche Konzeption des Staates ist die Endform der, wenn man so will, politologischen Errungenschaft, also die Endform von dem, wozu die Menschen gekommen sind. Und das wird sich jetzt international als die Norm durchsetzen. Er wird manchmal ein bisschen missverstanden, weil er sagte nicht, ab jetzt gibt es keine Kriege mehr oder sowas. Aber er sagte, das ist der Standard, und er hatte insoweit recht, als dass man sieht, dass, und das war schon vorher der Fall, aber jetzt ist es genauso der Fall, dass selbst die Staaten, die autoritär sind oder diktatorisch, wie es China selbstverständlich ist, wie es Russland definitiv ist, und Russland ist, also man hat lange Zeit gesagt, es ist eine Autokratie, habe ich auch gesagt, das ist jetzt eine absolute Diktatur. Also Putin ist ein absoluter Diktator, scheußlicher Mann. Ist nicht das letzte Mal, dass ich mich über den auslassen werde. Furchtbar. Es ist eine reine Diktatur. Aber in all diesen Ländern hat man einen gewissen Zwang, um den demokratischen Schein zu wahren. Das heißt, es gibt ganz wenige Länder, wo man Wahlen einfach aussetzt. Das sind die allerwenigsten Länder. In Russland werden Wahlen abgehalten, und der internationalen Gemeinschaft und der Presse, den muss man dann irgendwie akrobatisch vorführen, dass das alles auch frei und gerecht war.
Um doch irgendwie mitspielen zu dürfen, oder?
Genau, aber also die Macht dieses Ideals des demokratisch-freiheitlichen Staates ist so mächtig, dass selbst jemand, der in seinem Palast sitzt und sagt, ich bin ein Diktator, nach außen hin den Schein wahren will, dass er wie in allen anderen tatsächlich freien Ländern legitim vom Volk gewählt ist. Ja, so machtvoll ist dieses Ideal. So, und jetzt wird eine Generation geboren, also wir beide, die noch, sag ich mal, so am Ende des Kalten Krieges, Daniel dann danach, und alle anderen, die danach kommen und jetzt auch die volljährig sind, 2000er, 2002 und so weiter, werden in eine Welt geboren, die im Grunde diese Konflikte nicht kennt, diesen jahrzehntelangen Konflikt zwischen der Ost und West, und die werden in diesen unfassbaren Wohlstand reingeboren, der jetzt schon 70 Jahre, 60, also 50, 60, 70 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besteht. Und die werden reingeboren in diese Welt, und alles funktioniert. Und alles ist friedlich, und der Krieg, der ist weit weg. Ja, und die Not, die ist weit weg. Und jetzt, um das ein bisschen abzukürzen, jetzt kommen wir in eine Situation, und nicht nur eine, die uns so gedroht hat, sondern innerhalb von 3 Wochen kommen wir in eine Situation, wo man in den Einkaufsladen geht und es fehlen Dinge im Regal. Und die Schule macht zu, was es nie gegeben hat, ne? Seit Jahrzehnten. Ja? Und das Leben kommt völlig zum Erliegen. Und nicht nur das, und was mir persönlich wirklich im Moment jetzt wirklich Angst macht, ist zu sehen, und zwar jetzt schon zu sehen, also in das Einkaufszentrum zu gehen, über die Straßen zu gehen, die ganzen Schilder an den Einkaufsläden zu sehen und zu sehen, wie viel von der Selbstverständlichkeit, die diese Generation immer vorausgesetzt hat, wie viel von dieser Selbstverständlichkeit gerade einfach vernichtet wird. Weil wenn irgendjemand glaubt, dass wir jetzt die paar Wochen, die wir jetzt schon, sag ich mal, im Krisenmodus waren, wo Dinge auch nur noch halb funktioniert haben, und wir jetzt weitergehen, mehr und mehr in diese Restriktionen und Verbote, wo im Grunde Restaurants sind jetzt zu, Dienstleistungsbetriebe sind zum großen Teil zu, und wir sind vielleicht nicht sehr weit weg, dass einige Betriebe, die einfach nicht mehr lebensnotwendig sind, schließen müssen. Wenn irgendjemand glaubt, dass auch nur 2, 3 oder 4 Wochen hier nicht Schaden anrichten, der sich über Jahre fortsetzen wird, der täuscht sich gewaltig. Und das Problem ist, dass die junge Generation, also diejenigen, die jetzt 18 sind, die jetzt 20 sind, die werden darunter leiden. Weil das ist der künftige Wohlstand, der hier geschreddert wird.
Pulverisiert.
So, die Welt hat die Krise von 2008, die wir hatten, nicht ganz überstanden. Und die Welt wird auch nicht innerhalb von einem Jahr alles, was wir jetzt erleben, was es auch nie gegeben hat, wo einfach die Sache stillsteht, einfach mal hinter sich lassen. Und da ist die Party definitiv vorbei. Und zwar mit einem riesengroßen Knall.
Es ist ja nicht nur so, dass der Staat gezwungen ist zu handeln, und was er tut es ja, sondern wir als Firma, zum Beispiel da, wo ich arbeite, wir haben noch Aufträge und wir können noch produzieren, aber ich arbeite im Versand, in der Logistikabteilung und ich kriege pro Tag zig Meldungen, der Kunde hat Warenannahme geschlossen, der hat geschlossen, wir können produzieren, aber werden die Ware nicht los. Richtig. Und das lass mal 5-6 Tage so laufen. Und wir müssen von uns aus sagen, wir müssen jetzt aufhören.
Ja.
Weil wir können zwar produzieren, aber wir können nicht anliefern.
Ja.
Zwar die Länder halten den Warenfluss und den Warenstrom aufrecht, das ist so. Aber sehr viele Branchen sind einfach in der Form davon betroffen, dass sie halt schließen müssen. Mhm. Und das sind alles unsere Kunden. Und so greift alles ineinander. Und es ist nicht immer nur der Staat, der kommt, ihr müsst jetzt den Betrieb schließen, sondern das verhindert sich gegenseitig.
Ja. Ja, weil letztlich, genau das erzählte mir ein Freund auch, der im Vertrieb arbeitet, der dann genauso auch sagte, ja, wir haben jetzt vielleicht noch Material irgendwie bis Mai und wir kriegen nichts mehr rein. Wenn nichts mehr reinkommt, irgendwann ist alles raus, irgendwann gibt es auch keine Abnehmer mehr und dann haben wir auch nichts mehr. Dann können wir im Prinzip zumachen. Für unbestimmte Zeit. Es ist natürlich die Frage, wie lange das jetzt hier alles halten wird, weil das hängt ganz stark davon ab, wie sich die Fallzahlen entwickelt. Das hängt ganz stark davon ab, wie sich grundsätzlich das Ganze entwickelt, weil du kannst es auf die Dauer nicht einfach alles zulassen. Das funktioniert nicht. Ja. Irgendwann, selbst wenn wir das nicht eingedämmt kriegen, das Virus, irgendwann musst du wieder öffnen.
Ja.
Und irgendwann musst du dann mit allem Risiko, was damit verbunden ist, alles wieder den normalen Gang gehen lassen. Richtig. Aber das kannst du halt nicht, also allein das, was jetzt passiert, du kannst nicht abschätzen, wie lange es dauert.
Als Verantwortungsträger für die Bundesrepublik musst du ja irgendwann die Entscheidung treffen, wo findet denn mehr Schaden statt? Indem ich noch 2, 3, 4 Wochen alles geschlossen lasse? Oder ob ich es öffne, weil ich muss irgendwann weitermachen.
Ja, wann ist die Chemo schlimmer als die Krankheit selbst?
Genau. Richtig. Ja. Und die ist noch zu früh, ist schon klar. Aber ich glaube nicht, dass das 8 Wochen lang, glaube ich.
Ja, also in den USA, da wo mein Interesse am meisten liegt, wo ich das politische Geschehen sehr, sehr stark und auch täglich verfolge, in den USA ist die Debatte ganz schnell dort angekommen. Also dort wird jetzt schon diskutiert und gefragt, okay Leute, wie lange können wir das machen? Warum? In den USA ist die Wirtschaft noch viel mehr von sowohl von Dienstleistungen als auch vom Konsum. Das ist vielleicht für die meisten kein Geheimnis, aber in den USA wird die Wirtschaft deutlich mehr als hier in Europa vom Konsum angetrieben. Das heißt, wenn kein Geld ausgegeben wird, dann gibt's ein Riesenproblem für alle, weil das ist that's America, ja, also das Geld, das muss rundlaufen, ja, das muss durch die Mühle. Und natürlich gibt jetzt keiner Geld aus. Und deswegen ist man dort jetzt schon auf allen Kanälen wirklich so weit, dass man die Frage stellt, wie lange machen wir das? Wie lange können wir das durchhalten? Weil es ist einfach nicht machbar, es, wie du richtig sagtest, 8 Wochen oder was zu machen. Und das ist eine Frage, die wird man sich ja auch stellen müssen. Nur, was uns jetzt gerade, also an diesem Tag und auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen treiben wird, ist die Frage, wie kriegen wir den schlimmsten Fall eingedämmt? Ich meine, wir haben gesagt, wir wollen nicht darüber reden, warum das alles kein Hoax ist. halte ich auch alles für richtig, nur warum gerade die Angst rumgeht, ist einfach, wenn man nach Italien sieht, heute ist der 22. richtig?
Richtig.
So, das heißt, man hat jetzt die letzten Tage, die Anzahl der Toten pro Tag sind, ich gehe jetzt von letzter Tag und dann zurück, 651, 793, das war gestern, also 800 Leute tot, 627, 427, 475 und so weiter und so fort. So, das heißt, du hast jetzt in Italien wirklich ein Massensterben. Ja, also ich hab heute nochmal über den ZDF die Statistik gesehen, in Bergamo, in der Stadt, sterben pro Tag im Schnitt 10 Leute. 10. In der ganzen Stadt, die hat 150.000 Einwohner, keine allzu große Stadt. 10 Leute. So, da sterben jetzt 20 pro Tag. Das sind doppelt so viele. Das sind nicht einfach nur 10 mehr, das sind doppelt so viele. Ja, weil du musst es ja immer im Verhältnis sehen. Das fällt in der Statistik auf. Das müssen im Übrigen die Leute, die das für eine Übertreibung halten und für eine ganz normale Grippe, müssen mir das schon erklären. Und der Punkt ist einfach, es kommen nicht auf einmal Leute, auch jüngere Leute, in die Kliniken und sagen, ich kann schwer atmen, weil die sich das einbilden. Das ist also völliger Unsinn. Aber damit, Daniel hat schon richtig gesagt, selbst wenn man die absurde Theorie vertritt, dass das alles Quatsch ist, du musst jetzt einfach hier mit umgehen, ja, mit dem Ganzen, so wie es ist, und jeder wird davon betroffen sein, diejenigen, die das nicht glauben wollen, und auch diejenigen, die Realität wahrnehmen. Absolut. Und wie ich eben angedeutet habe, was hier gerade passiert, ist die Vernichtung. Das ist jetzt keine Wertung, das ist jetzt sage die Vernichtung von zig aber Milliarden. Hier wird Wohlstand vernichtet und das wird sich über die nächsten Jahre zeigen und alle betreffen. Und in der jetzigen Situation sollte sich auch niemand so sicher sein. Weil auch ein Festvertrag, sei es als Ingenieur oder als besser gebildeter, ist nur so viel wert, solange die Vertragspartei als solche existiert. Ja, also die GmbH oder die GmbH und Co. KG oder die KG, mit der du deinen Vertrag hast, solange die nicht mehr existent ist als juristische Person, dann kannst du den Vertrag in den Reißwolf stecken, in der Firma, der dann zur Insolvenzmasse wird. Das ist das Problem an der Sache.
Das wissen die Politiker natürlich. Ja. Und ich glaube, das war heute Laschet, der sagte, NRW 24 Milliarden. Stellen die bereit?
Ja, ja, ja.
Stellen die bereit?
Allein NRW.
Ein Bundesland.
Ja, ja.
Für die Wirtschaft.
Ja.
Und das trifft natürlich, oder das ist natürlich für ganz viele Kleinstunternehmer,
ja.
Aber natürlich auch für die alle anderen, die in der Wirtschaft da beteiligt sind. Weil die ganz genau wissen, dass das der Motor ist, der das Land am Laufen hält. Und dann stellt sich, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ab welchem Zeitpunkt ist das eine schlimmer als das andere? Mhm. Wer will das entscheiden? Haben wir haben zwar Verantwortungsträger, aber haben wir die Persönlichkeiten, die diese Eier haben, zu sagen, jetzt müssen wir alles wieder aufmachen, sonst geht noch mehr den Bach runter, als Leute am Virus krepieren.
Ja, ich meine,
ob wir diese Persönlichkeiten haben, das wird sich wahrscheinlich noch rausstellen, aber da muss sich einer hinstellen,
ja,
und das verkünden.
Ja, ja.
Natürlich, wie Laschet heute sagt, er ist immer dafür, dass Bund und Länder auf einer Ebene und zusammenarbeiten,
ja, ja,
aber dass das nicht überall klappt, das merken wir auch.
Das haben wir noch gesehen, also der Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, ja, vom stolzen Freistaat Bayern, die hatten wohl auch einen Konflikt gehabt im Rahmen dessen, dass Bayern, war das gestern, wie gesagt, das Raumzeitkontinuum,
Freitag,
hat Markus Söder verkündet, dass es in Bayern Ausgründungsbeschränkungen gibt. Ja, ich muss sagen, die politische Lage im Land, ich bin sehr zufrieden.
Immer noch.
Mit dem immer noch.
Am Dienstag war es.
Ich bin schockiert, habe ich das da schon erwähnt? Ja, ich bin sehr schockiert und sehr, sehr zufrieden. Aber es schockiert, dass ich zufrieden bin, beziehungsweise dass ich das sage, aber ich bin sehr zufrieden mit eigentlich allen Verantwortungsträgern, wie die bisher sich verhalten und kommunizieren. Und das funktioniert sehr gut, aber wie du sagtest, also politische Verantwortung besteht darin, dass man solche Entscheidungen treffen muss, wie du sie gerade genannt hast, und diese Entscheidung wird kommen. Die wird kommen müssen,
ja. Ja.
Weil das jedem klar ist, der Staat hat nicht unendlich Geld,
ja.
Und du kannst unmöglich alle Leute retten, die es werden, und da, bitte keine Illusion machen, es werden enorm viele Unternehmen hier ihr Ende finden. Das ist, also da gibt, selbst wenn, also ich, wenn, es gibt keinen Weg daran vorbei, dass hier eine Menge an Kleinstbetrieben ihr Ende finden wird. Vor allem in der, also in der Gastronomiebranche und so weiter, das ist einfach nicht verkraftbar, was gerade passiert. Und du wirst nicht, selbst mit Krediten wirst du bestimmte Dinge einfach nicht überbrücken können. Das ist die Tragik dabei.
Die Situation wird sich einfach nicht so verändern, dass die Entscheidung den Politikern abgenommen wird. Also, die, wenn wir von der Kurve reden, die wird nicht so auf einmal abfallen, dass alle sagen, ja, okay, läuft ja jetzt wieder, ne? Oder ist ja jetzt wieder sicher.
Genau.
Vor allen Dingen, weil das Ding ja dann auch immer noch in der Welt ist. Es ist ja, wenn du die, selbst wenn du die Kurve jetzt runterkriegst, der Virus ist ja nicht ausgelöscht.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt wieder alles aufmachst, dann hast du wieder den genau denselben Anstieg, rein theoretisch.
Ja.
Das heißt, du musst es irgendwie anderweitig bekämpfen können. Also
bis einer mit Impfstoff um die Ecke kommt oder eine Art Therapie oder.
Ja, genau, nur dass du darauf halt noch lange warten kannst.
Ja, ja.
Also man muss ja jetzt immer aufpassen mit Schlagzeilen, oder nicht nur jetzt, aber man muss grundsätzlich immer aufpassen mit Schlagzeilen. Aber eine der Schlagzeilen, die jetzt letztens irgendwo gemeldet wurde, war, ich weiß nicht, war es Drosten, der das gesagt hat, irgendwie, wir können uns
auf. Also Professor Drosten,
aus
der Berliner Charité, der Virologe,
Ob der das gesagt hat, wir können uns auf ein Krisenjahr einstellen. Also im Sinne von, diese Sache ist nicht in einem Monat
getan. Ja, das hat er gesagt, aber also jeder, der das ernst nimmt, versteht das, glaube ich, auch.
Ja.
Aber auch der Professor Drosten weiß das und meint auch nicht, wir werden hier ein Jahr alles schließen
müssen. Ja, genau.
Aber irgendwann kommt, Politiker werden, wenn man so will, so ein bisschen in diese Lage gedrängt, wie die Ärzte leider in Italien jetzt, wo die im Grunde kriegsähnliche Entscheidungen treffen müssen, wen behandle ich, wen nicht. Und die Politiker werden die Entscheidung treffen müssen, wo ist der Punkt, wo vertretbar ist zu sagen, wir bringen die Leute jetzt wieder etwas in Gefahr, aber wir haben nicht mehr das Problem des Massensterbens. Weil, wir haben das jetzt eigentlich gar nicht klar gesagt, was ist das Problem, das Problem, dieses höllenartige Problem, wovor jetzt alle Angst haben, ist, dass mehr Leute krank werden, als man behandeln kann an Beatmungsgeräten. Das heißt nicht, dass all diese Leute todkrank sind, aber auch wenn Didi oder ich morgen krank werden, dann kann es sein, dass wir ein Beatmungsgerät brauchen. Es kann auch sein, dass einer von uns oder wir drei diesen Virus schon hatten und keinerlei, kaum Symptome hatten und so weiter, und dann ist auch alles in Ordnung. Aber das ist die Angst. Und in Italien passiert einfach das Massensterben, weil man nicht genügend Beatmungsplätze hat und die Politiker ganz offensichtlich haben, weil Armin Laschet hat ja jetzt heute Abend vor einer Stunde gesagt, wir müssen den Virus bekämpfen mit allen Mitteln. Und alles, was man hört gerade, hört sich danach an, okay, wenn wir jetzt nicht handeln, dann haben wir hier das größte annehmbare Unglück. Und das ist das, was alle verhindern wollen. Und irgendwann in ein paar Wochen kommt man zu dem Punkt und sagt, okay, wir lassen, ich glaube, daran führt auch scheinbar kein Weg vorbei, wenn man die Experten sich anhört, die Alten werden noch längere Zeit zu Hause in Selbstquarantäne bleiben müssen, aber der Rest wird rausgehen müssen und den Schaden begrenzen müssen, den wir jetzt an der Wirtschaft haben, weil ich glaube, es läuft auf die minus 10% oder sowas zu an Wirtschaftseinbruch. Und das würde mich auch überhaupt nicht wundern, weil der Güterzug mit 200 Waggons, bildlich gesprochen, der ist jetzt immer noch, da ist die Notbremse betätigt und der hält immer noch an und steht fast komplett. Vielleicht steht er auch schon mittlerweile, aber das ist gewaltig, was gerade passiert. Und diese Auswirkungen, die kommen in den nächsten Jahren.
Jetzt haben wir uns wieder mit der Gegenwart beschäftigt und so ein bisschen reingeschaut, wie die Sache weitergehen kann. Lass uns das Virus ein bisschen verlassen, das Thema Virus, und wieder auf die Gesellschaft gehen. Du hast, Igor, du hast vorhin darüber gesprochen, dass es eine Zeit gegeben hat, 50er, 60er und weiter, wo das Wachstum auf vielen Ebenen enorm und unglaublich gewesen ist. Und die Leute haben das gesehen, sind darin aufgewachsen und sind davon beeinflusst. Und was ich mich frage, ist, ob in dieser Zeit nicht ganz viel die Leute geblendet worden sind von diesem Fortschritt. Und jetzt will ich hinaus auf Religion, auf Glauben, auf Transzendenz, auf etwas, was über dem Menschen steht und wovon der Mensch abhängig ist. Ob nicht gerade diese Euphorie im Wachstum komplett die Perspektive verschoben hat der Leute. Ich meine, eine Säkularisierung, die findet schon länger statt. Mhm. Und auch in der intellektuellen Welt wird davon immer wieder gesprochen, auch bei den christlichen Philosophen oder Philosophen an sich. Und jetzt sind wir angekommen, wo wir es so provokant gesagt haben, die Party ist zu Ende. Und wir interessieren uns sehr dafür, was mit dieser Ebene jetzt passiert.
Also ich denke, dass was da ein großer Punkt ist, ist der, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten, dass das Leben bis vor kurzem noch, man kann fast sagen, ein Selbstläufer war. Und wenn das Leben ein Selbstläufer ist, weil in der Gesellschaft einfach alles funktioniert, weil es klar natürlich die einzelnen persönlichen kleinen Krisen gibt, aber es gibt nicht das große makroskopische Problem, dann lässt man sich einlullen, wenn man das so, man lässt sich einlullen davon und man sucht nicht mehr unbedingt nach dem Tieferen, weil alles läuft. Mhm. Man hat nicht mehr dieses Bedürfnis oder man sieht nicht mehr diese Notwendigkeit, was ja, also quasi das Argument, die Wissenschaft hat Gott begraben, wir brauchen nichts mehr, um irgendwie klarzukommen, wir können alles erklären, wir können alles machen, wir können alles tun, wir sind für jeden Krisenfall gerüstet, wofür brauchen wir noch irgendetwas, was über uns steht? Mhm. Wir kommen mit allem zurecht. Und das kannst du dir auch einbilden, solange das Leben ein Selbstläufer ist. Mhm. Wenn sich dann aber plötzlich eine Situation wie die momentane ergibt, die dir zeigt, dass eben nicht alles einfach so läuft, sondern dass sich innerhalb von 2 Wochen jeder Plan, den du überhaupt hattest, für die nächste Zeit in Luft aufgelöst hat, wo dein Leben vollständig eingeschränkt wurde, dann hast du einfach das Problem, dass dir der Sinn verloren geht. Mhm. Weil vorher war der Sinn, man hat ihn nicht wirklich gesucht. Man hat einfach gelebt und es war ein Selbstläufer. Mhm. Aber jetzt auf einmal sitzt du zu Hause, du musst irgendwie mit deiner Familie klarkommen, mit der man sonst sich teilweise ganz gut aus dem Weg gehen kann. Mhm. Und man sitzt zu Hause und hat vor allen Dingen Zeit, um nachzudenken.
Mhm. Es ist nicht nur der Sinn, sondern auch der Halt.
Genau.
Der Halt, den du auf einmal nicht mehr hast.
Ja.
Es ist,
das ist noch besser.
Es ist wie in der Bibel das Beispiel der kluge Mann, der auf dem Felsen baut und der unkluge Mann, der auf Sand baut. Und gerade in solchen Zeiten wie jetzt kommt es zu Tage, worauf man gebaut hat. Mhm. Also jetzt für dieses Leben bezogen. Ja, ich rede jetzt noch nicht von nach dem Tod.
Ja, ich denke, es ist, ich habe mich in letzter Zeit mal ein bisschen, nachdem ich am 1. Februar in Auschwitz gewesen bin, in dem Konzentrationslager, und da habe ich mich in dem Zuge sehr viel mit dann den Überlebenden und der Geschichte und von der Auswirkung von der Shoah, des Holocaust, auf das Judentum weltweit beschäftigt. Und es ist interessant, weil, wenn man es geschichtlich betrachtet, natürlich jetzt eine sehr kurze Zeit vergangen ist. Es sind 70 Jahre. Und insbesondere die Juden haben natürlich sehr viel Erfahrung in einem geschichtsbewussten Leben. Also das Gedenken an die eigene Geschichte bis hin zur Sklaverei in Ägypten, dann über die vielen Stationen hinweg und dann über die Verfolgung weltweit und jetzt bis in die recht aktuellere Zeit dann eben der Holocaust und der dann verbundene Gründung des Staates Israel 1948 und dann die darauffolgenden Kriege, die stattgefunden haben. Aber es ist alles eingebettet in diesen großen Kontext der Geschichte des Volkes. Und deswegen sind natürlich 70 Jahre eigentlich eine sehr kurze Zeit. Und deswegen, was das psychologisch bedeutet, das wird man vielleicht in 100 und in 200 Jahren viel deutlicher sehen können als jetzt. Aber was zumindest erkennbar ist, ist, dass für viele Juden, Und man, was man verstehen muss, ist, bei den Juden gibt es nicht diesen klassischen Atheisten. Jüdische Atheisten, ich habe mal so eine Geschichte gelesen von einem, sei es Schauspieler oder Theater, einer in der Kunstszene, wo es dann eine Hochzeit gab und dann kam ein Rabbi und hat die Zeremonie gefeiert und dann einer im Publikum rief dann so rein und sagt, was macht dieser Rabbi hier, der, also Name von demjenigen, der es veranstaltet hat, der ist doch Atheist. Und dann hat der Veranstalter sagte dann, ich bin kein Atheist, ich bin ein jüdischer Atheist. Und was er damit meinte, ist, meistens sind die Menschen, die vielleicht nicht diesen persönlichen Gottesglauben haben bei den Juden, haben trotzdem ein anderes Verhältnis als zu dem, wenn man so will, Glauben oder zu der Tradition des Judentums, als es Christen vielleicht glauben. Es ist bei den Moslems eigentlich ein bisschen ähnlich, muss man sagen. Und bei den Juden hat es einfach damit zu tun, weil das eine religiöse Gruppe ist, aber es ist auch in gewisser Form ethisch. Ethnisch. Das heißt, es ist eine Mischung aus beiden und deswegen, man bleibt immer Jude zu einer gewissen Form. Ja? Und im Übrigen auch für die Judenhasser, die in der Welt zahlreich vertretbar ist, bleibt man auch Jude. Das interessiert keinen, ob du da deine Kippa trägst oder ob du orthodoxer Jude bist, wenn die den Namen, Goldman oder Abramowitz sehen, dann wissen die Bescheid und gehen ihrem Hass nach. Ja? Das ist einfach so bei den Juden.
Aufs Fundament wolltest du hinaus.
Aufs Fundament wollte ich hinaus. So, und da muss man sagen, wenn man sieht, was das für einen Schaden angerichtet hat bei den, bei den säkulären Juden, also bei den nichtgläubigen Juden, was das, wie viel Glauben an Gottes Gegenwart, und nicht nur Gottes Gegenwart, sondern Gottes aktives Eingreifen in der Geschichte, ja, das bewirkt hat. Dann wird einem auch bewusst, was der Zweite Weltkrieg vermutlich parallel in dem christlichen Abendland angerichtet hat. Ja, weil viele Menschen, die auch den Holocaust überlebt haben, den Krieg überlebt haben als Juden, viele haben zum Glauben zurückgefunden und sehen einfach die Hand Gottes auch in der Geschichte und Gott hat, wenn man so will, ihnen ja auch etwas gezeigt, in dem 48 dann auf völlig wundersame Weise der Staat Israel entstanden ist. Aber viele würden sagen, ja, ich glaube an Hashem, würden sie sagen, aber ich glaube nicht, dass er aktiv in der Geschichte ist, weil einfach dieses Vereinbaren mit Auschwitz, Krematorien, Gaskammern mit einem Gott, der aktiv in der Geschichte ist, ist für viele Leute einfach ein Spagat, der nicht machbar ist.
Kriegen es mit seinen Verheißungen nicht übereinander.
Genau, und ich meine, wer kann es ihnen, wer kann es ihnen vorwerfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube aber, etwas Paralleles ist auch in der christlichen Welt passiert, wo letztlich diese Frage, die ja von vielen gestellt wird, was ist, wie kann Gott Leid zulassen? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Frage, wie kann Gott Leid zulassen, klingt in unserer Zeit ein bisschen, seltsam.
Sie ist ziemlich zu einer intellektuellen Frage.
Ja, weil das Leid, was Menschen heute in der westlichen Welt erleben, ist punktuell. In der Regel. Ja, in der Regel ist das punktuelles Leid.
Und an dem Punkt ganz oft auch schrecklich genug. Also
absolut. Und ich möchte, ich habe das auch bei dem letzten Podcast erwähnt und ich erwähne das jetzt nochmal. Ich habe in meinem Leben sehr wenig Leid erlebt, muss man wirklich sagen. So. Aber es ist objektiv geschichtlich so, dass Sterben, dass Krankheit, dass Krieg, dass, also die schlimmste Form von unmittelbar sichtbarer und erlebter Leideserfahrung, dass das die absolute Regel war. Bis wirklich 1900, also man muss es so sagen, 45. Ja, also in der westlichen Welt, ich rede jetzt über Europa, USA, Australien, also die westliche Zivilisation, wie man sie nennt, ja, das war die Regel. Ja, es war auch die Regel aufgrund von mangelndem medizinischem Fortschritt. Es war die Regel aufgrund von mangelnden politischer Freiheiten und so weiter. Aber die Frage heute ist nicht mehr eine, wieso haben wir so viel Leid um uns herum, sondern wieso habe ich gerade dieses Leid in meinem Leben erlebt und wie füge ich das in mein großes, in das Leben ein? Also eigentlich mehr um die Frage, Moment mal kurz, warum dieser Einschnitt in meinem Leben, wenn, also indirekt, wenn doch sonst alles so gut ist? Wie kann das sein, dass in meinem Leben, wo eigentlich alles stimmt, auf einmal hier mein Person X, die mir über alles wichtig war, gestorben ist, auf so elende Art und Weise? Oder dann fragen Leute, ja, habe ich in einem Forum gelesen, ja, redet einer über Gott, der gleiche Gott, der den Coronavirus, der im Übrigen China-Virus heißen sollte, China-Virus gemacht hat. Der gleiche Gott. Und dann dachte ich mir, als wäre das ein Einwand, der irgendwie viel Sinn macht, über den nicht Bücher und Bibliotheken geschrieben worden ist. Ja, du hast recht, Gott hat den Coronavirus gemacht, ja, wie du sagst. Und jetzt glaube ich nicht mehr daran. Das ist ja völlig absurd. Ich denke, es ist so schwer, heute den Menschen, die Menschen zu dieser Frage zu bewegen, wie Daniel schon sagte, dass es lief alles und jetzt auf einmal läuft es nicht mehr und die jetzt direkt dazu zu führen und sagen, ja, guck mal, ihr habt Gott vergessen. Für die Menschen ist dieser Sprung viel zu groß. Ich glaube, wir Christen glauben manchmal, ja, vielleicht sind die Leute jetzt empfänglich und wir sollten jetzt für die ein Zeugnis sein, wie wir sagen, wir sollten ein Beispiel sein. Aber wir unterschätzen manchmal den Sprung, den es erfordert, von wie kann man denn wissen, ob es Gott überhaupt gibt? Wer sagt denn, dass es Gott überhaupt gibt? Die Wissenschaft hat doch Gott eigentlich überflüssig gemacht zu, hey, ja, ich sollte mir mal darüber Gedanken machen. Das ist ein gewaltiger Sprung, der uns etwas klein erscheint. Aber also wir interpretieren den zu klein.
Lass uns dann aber gerade mal gucken, also ihr seid da geschichtlich vielleicht auch besser aufgestellt als ich, wie denn genau das andersrum passiert ist. Also es war ja mal so, das vorherrschende Weltbild war das Christliche, zumindest in der westlichen Welt. Wir reden dann über die Reformation in der Zeit, 1500, 1600. Und dann ist es passiert, 1700 oder 1800, Renaissance, Aufklärung, dieser ganze Prozess, das Abwenden von diesem Weltbild.
Also 18. Jahrhundert Kant, also 18, ganz wesentlich.
Richtig.
Ja.
Wie lange das gedauert hat, bis das in die große Fläche der Gesellschaft gestrahlt hat. Und deswegen, wenn man sich dessen bewusst wird, dann kann man nicht davon ausgehen, dass jetzt kürzester Zeit, also die Relationen,
richtig, ne,
ist schon klar, dass auch der Einschnitt jetzt ziemlich krass ist.
Yeah.
Aber dennoch gibt es so eine Massenträgheit, die einfach da ist, die dazu führt, dass man davon nicht ausgehen kann. Jetzt stellen wir uns auf die Straße und sagen, Gott rettet euch.
Also ich meine, ich würde das jetzt nicht ganz so pauschal unterschreiben, insofern, weil man eben davon oder dabei beachten muss, dass eben Gott seine Hand im Spiel hat.
Ja.
Das ist, da kann man nicht einfach nur mit Statistik und mit historischer Betrachtung an die Sache rangehen. Trotzdem ist es so, wenn man sich das anguckt, man kann schon in gewisser Hinsicht aus manchen Sachen Schlüsse ziehen. Mhm. Wenn Gott außerordentlich handelt, dann tut er das und dann können wir das eh nie voraussagen. Wir können nur mit dem arbeiten, was wir halt wissen. Was Igor vorhin schon gesagt hat, ist diese Distanz, die hat mal jemand ausgedrückt in einer Engelskala, meine ich, wurde die genannt. Da hat jemand das in etwa in Stufen aufgebrochen, welche Beziehung bzw. welche Distanz hat ein Mensch vom Glauben an Gott, an Jesus Christus.
Engels war der Nachname von dem Mann, der die Skala
gemacht
hat. Nicht Engels, nur um
die Verwirrung zu stiften. Genau, und der hat das, meine ich, in 8 Stufen aufgeteilt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und da spielt dann auch wenn man diese Skala für bare Münze nimmt, oder was heißt für bare Münze, aber wenn man an dem Konzept, wenn man das Konzept erstmal so annimmt, dann ist es eben so, dass man meistens bei den meisten Leuten eben nicht von der untersten Stufe bis an die oberste ganz schnell kommt. Das passiert tatsächlich, das passiert auch gar nicht so selten, wenn man schaut, wie sich das Evangelium in manchen Regionen verbreitet oder so, wo Leute, die vorher gar nichts damit zu tun hatten, dann plötzlich sich bekehren, zu großen oder zum Glauben kommen an Jesus Christus in großen Mengen. Aber das ist häufig eben nicht so dieses Massenphänomen, sondern das sind eher die Ausnahmesituationen, von denen man dann hört. Man hört selten etwas von den Missionaren, die irgendwo sind und dann 20 Jahre arbeiten und am Ende eine Gemeinde von 30 Leuten aufgebaut haben in ihrem Umkreis, weil einfach die Leute viel zu schwer loslassen können von den ganzen vorherigen Gegebenheiten, die sie hatten, weil man sein Denken umstellen muss.
Ja.
Und das ist das. Das wird sich jetzt nicht ändern, bloß weil wir so einen Schnitt haben.
Um so ein bisschen die Diskrepanz aus diesen Aussagen rauszunehmen, was wir eben meinten, war das vorherrschende Weltbild in einer Gesellschaft wird sich nicht so schnell ändern. Nichtsdestotrotz kann es in den Einzelfällen oder regional zu, ich nenne es mal, Erweckungen kommen, was wir uns sehr wünschen was super schön wäre. Also das schließt sich gegenseitig nicht aus. Die Trägheit der Masse und die Einzelsituationen, die jetzt öfter stattfinden können, durch die Veränderung des Fokus der Leute.
Ja. Also um es mal ein bisschen verständlich zu machen oder klar auszudrücken, weil du es vorhin ja auch erfragt hattest, was die geschichtliche Abfolge angeht. Und ich bin total einverstanden mit Daniel und möchte das auch voranstellen. Gott wirkt, wo der will. Und der wirkt auch der ist nicht gebunden an meine Erklärung und unsere Konzeption. Das ist absolut, richtig. Absolut wahr.
Amen.
Aber, und das ist da, dieses Aber ist mir persönlich wichtig, weil ich merke, man will gerne in unseren Kreisen auch manchmal diesen Punkt dann setzen dahinter. Es ist trotzdem nicht verkehrt und auch, glaube ich, förderlich, darüber nachzudenken, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu fragen, ja, aber wie ist denn die geschichtliche Abfolge? Und welchen Boden finden wir gerade vor in der Gesellschaft? Ist der Boden bereitet für die Empfängnis des Glaubens? So, und wenn man jetzt ein bisschen zurückgehen möchte, dann, so wie ich es sehe, denken Menschen heute, es wird viel geredet von Postmoderne und die Menschen glauben nicht mehr an Wahrheit und so weiter. Ja, viele tun so, als würden sie es nicht, aber im Kern sind die Menschen doch zutiefst modern. Und mit modern meine ich nicht irgendeine Modeerscheinung, sondern mit modern meine ich wirklich diese zeitgeschichtliche Bezeichnung von dem, was im Grunde seit der Aufklärung vorherrscht oder vielleicht sogar zu einem gewissen Grad vorher, also im Rahmen so der Moderne und so weiter. Im Rahmen der Reformation, genau. So. Wenn man es da betrachtet, Auftreten des, ich will es nicht vertauschen, Rationalismus, genau, also im 17. Jahrhundert, René Descartes, der im Grunde sagte, dieser bekannte Satz, ich denke, also bin ich. Ja, also dass das Denken des Menschen im Grunde zu dem führt, was er also Wissen nennt, und das reicht völlig aus, um das, also das ist so das, was ich wissen kann über die Welt, was ich denken kann, dass das ist das, was die Welt ist, deswegen ich denke, also bin ich. Ja, und dann etwas später, als dann der Empirismus kam, also daher dieser Begriff Empirie, wo es dann heißt, ja okay, die Sinneswahrnehmung, ja, die Sinneswahrnehmungen sind das, was ich über meine Sinne von der Welt verstehen kann, und das ist das, was so das Wissen über die Welt beschränkt. Ja, das würde dann nämlich auch wiederum geistliche Erfahrungen im Grunde ausschließen. Ja, und da kam dann Kant was habe ich gerade gesagt? Also 18. Jahrhundert, genau, kam Kant. Und der im Grunde diese beiden Dinge ein bisschen zusammenführen wollte. Und man darf nicht vergessen, Kant war ein geistlicher Mann, ja, Kirchengänger und ein geistlicher Mann, der eigentlich mit dem, was er getan hatte, den Glauben, wenn man so will, auch retten wollte, durch die Aufklärung hindurch. Der also nicht war, oh Gott und so ist alles Quatsch, so war Kant nicht drauf, aber er hat letztlich im Grunde ist er den Schritt gegangen, dass er sagte, wir müssen das, was wir über diese Welt wissen, dass es nicht beschränkt nur auf unser Denken und das ist auch nicht beschränkt nur auf unsere Sinneswahrnehmung. Das heißt, er hat diese zwei, also den Empirismus und den Rationalismus zusammengeführt, mehr oder minder, und hat beide aber auch auf eine bestimmte Art und Weise kritisiert. Aber er sagte, wir können das Ganze, was wir so erfahren, dass es nicht an für sich ergibt, das keinen Sinn ohne das Geistliche. Also ohne diese, wie wir so sagen, Transzendenz. Ja, also es ergibt keinen Sinn ohne Gott, wie wir ihn nennen. Ja, aber das Problem ist, für ihn, wir können das nicht wissen. Wir können Gott nicht wissen, wenn man so will. Wir können dieses Geistliche nicht auf die Art und Weise wissen, wie wir Dinge aus dieser Welt wissen. Und deswegen müssen wir einfach vertrauen, dass es da ist. Also ja, wir müssen einfach darauf vertrauen, dass es da ist, dass Gott da ist.
Das ist für ihn der Sprung zum Glauben.
Das ist für ihn der Sprung zum Glauben.
Letzten Endes hat das ja, der schwedische oder was, norwegische, Kierkegaard.
Kierkegaard, ja.
Kierkegaard hat das ja.
Dänisch. War das nicht in Kopenhagen? Norwegisch war definitiv nicht. Ich meine Dänisch.
Ich bin da jetzt nicht so bewandert.
War Kierkegaard, ja.
Aber auf jeden Fall hat er letzten Endes diesen Begriff des Sprung des Glaubens, hat er geprägt. Gerade darüber, weil er sagte, das sind zwei Dimensionen, wo man einfach das eine nicht so wie das andere beweisen kann, wo man einfach nicht so umgehen kann wie mit dem. Da muss man einfach irgendwann diesen Sprung gehen.
Ja.
Da kommst du nicht drüber.
Also aber er hat es positiv gemeint. Er hat es
als absolut
notwendig und machbar und so gemeint und nicht als Hirngespinst, der Sprung zum Glauben.
Ja, und Kant hatte ja auch dieses Zitat, was ich jetzt so wortwörtlich nicht da habe, aber wo er sagt, ich muss meinen Verstand, er sagte nicht ausschalten, aber ich muss meinen Verstand irgendwie verlassen, um mich für das Göttliche öffnen zu können. Ja, ich habe den auch mal häufig schon zitiert gesehen, diesen Satz. Und das bringt es im Grunde so auf den Punkt. Ja, dass ich sage, ich kann mit meinen Sinneswahrnehmungen, ich kann auch mit meinem Denken, komme ich da nicht hin.
Aber hier kommen wir, gerade bei diesem Zitat kommen wir an, oft oder beobachte ich eine Fehlinterpretation.
Ja.
Und die lautet so, man kennt diese Aussage, ich muss meinen Verstand an der Garderobe
aufhängen,
um in den Kirchengottesdienst
zu gehen. Ja, da beginnt aber eine sehr große theologische Debatte, die wir definitiv nicht führen werden, auch die in die Apologetik geht.
Ja.
Fakt ist aber, dass es die Motivation kann zwar eine ehrbare Interpretation, ehrbare Motivation, um also den Glauben retten zu wollen im Rahmen dieser ganzen geistesgeschichtlichen Entwicklungen, weil es ist nun mal so, wenn eine Idee in der Welt ist und sich ausbreitet, das ist dann wie ein Virus, die setzt sich bei den Leuten fest. Und wenn die dazu führt, dass irgendwie der Glaube stirbt und ein Mann wie, also Kant ist einer der größten Genies,
die Genie,
je auf der Welt existiert haben, der hat Königsberg nie verlassen, die Stadt, also ist dort geboren und gestorben und sein Grab ist auch heute noch dort, an einer Kirche, muss man dazu noch sagen, und war ein unfassbares Genie, und der hat sich im Grunde, eine seiner Lebensaufgaben war, und gesagt, wie kriege ich diesen göttlichen Glauben durch diese Zeit hier gerettet, bevor nicht alle kommen und sagen, nee, guck mal, wir haben es jetzt verstanden, ist alles Mist. So, das Problem ist aber, dieses Vertrauen, das ist, und einige würden sagen, fast irreparabel beschädigt worden durch spätestens, Kant ist, glaube ich, was, 1802 oder was gestorben?
Das kommt
ungefähr, also, oder 1804, irgendwie sowas war das, ich glaube 1802. Denken wir 100 Jahre, knapp etwas mehr als 100 Jahre, Erster Weltkrieg und dann direkt Zweiter Weltkrieg. Das ist eine sehr kurze Zeit. So, spätestens diese Erlebnisse, und dazwischen war noch der 30-jährige Krieg und die Kretze und alles mögliche.
Und Nietzsche.
Nietzsche.
30 war früher. Aber ja.
Sorry, der 30-jährige.
Dazwischen waren die ganzen hier deutsch-französische.
Genau das. So, und spätestens diese Erfahrungen, die haben dieses Vertrauen, dass wir müssen einfach vertrauen, dass Gott da ist, haben enormen Schaden zugefügt. Wo du jetzt Leute triffst, damit ja keiner sagen, ja, weißt du was, ich weiß, ich kann Gott nicht verstehen und ich kann Gott auch nicht quasi mit meinen Sinnen begreifen, aber ich vertraue einfach, dass er da ist. Hast du hier schon mal mit einem Menschen geredet, der so redet und kein Christ ist? Also der jetzt nicht zur Kirche geht oder so? Nein, was du von den Leuten hörst, ist, ja, die Menschen glauben so viele verschiedene Dinge, wer kann schon wissen? Wer kann schon wissen, was davon wahr ist?
Gutes Stichwort für alle, die jetzt schon total interessiert sind und sich vielleicht mal mit Kant selber und seinen Themen beschäftigen wollen. Er hat es versucht, sein ganzes Denken und sein ganzes Arbeiten mal auf 4 Fragen zu reduzieren, will ich gar nicht sagen, sondern aufzustellen.
Yeah.
Mal auf 4, die will ich gerade mal nennen und dann können wir weitergehen. Yeah. Es sind folgende Fragen und diese Fragen werden uns auch noch begleiten im Verlauf unseres Gespräches. Erste Frage, was kann ich wissen? Das sind die 4 Fragen von Kant. Ja. Zweite Frage, was soll ich tun? Mhm. Dritte Frage, und die finde ich fast noch am spannendsten, was darf ich hoffen? Mhm. Was darf ich hoffen? Unheimlich spannend. Und die 4. Frage, die wir alle kennen, was ist der Mensch? Das sind seine 4 Fragen und davon ist er, darauf hat er aufgebaut und sehr viel seiner Denkarbeit ging halt dahin, das zu beantworten. Mhm. Interessiert euch dafür, beschäftigt euch ein bisschen damit. Wir versuchen gerade herauszufinden, was mit der Gesellschaft passiert ist. Mhm. Und solche Leute wie zum Beispiel Kant und später dann auch auf eine ganz schlimme Weise Nietzsche, sind nicht einfach irgendwelche Philosophen, die in der Ecke gesessen haben und irgendwelche Stücke geschrieben haben oder irgendwelche Texte geschrieben haben und die einfach nur irgendwie interessant sind, sondern wenn man sich die Gesellschaft anschaut, findet man sehr viel an Denkmustern, an Denkmaterial von solchen Leuten, wie sie die Geschichte beeinflusst haben.
Ideen sind das, was das Weltgeschehen beherrscht. Das ist das, was Missverständnis, wo ganz viele Leute erlegen sind. Ich habe darüber auch mal eine Einleitung gemacht, wo ich sagte, so viele Menschen auch im christlichen Kreis haben, Geld regiert die Welt. Und das ist so ein unfassbarer Unsinn, dass ich es gar nicht begreifen kann. Weil das ist so eine verkürzte Darstellung. Weil Geld ist nichts anderes wie etwas Stellvertretendes für etwas. Ja, und im Wesentlichen ist es Stellvertretendes für Verlangen. Ja, das heißt, ich gebe, wie du im letzten Podcast ja auch gesagt hattest, 80.000 Euro für ein Auto. Du gibst diese 80.000 Euro nur aus, wenn das Eigentum an dem Auto, sich da reinzusetzen, das zu fahren und das als seins nennen zu können, damit machen zu können, was du willst, dir mehr wert ist als diese 80.000 Euro auf deinem Konto, die eine enorme Summe sind.
Ja, und die Statussymbolwirkung.
Genau, so, und alles, was damit einhergeht, diese subjektiven Elemente. Aber das ist ja der Witz an der Sache. So, und nur dann machst du es. Es steht stellvertretend dadurch. Und das ist, die Leute, es gibt, die meisten Leute sind angetrieben von bestimmten Vorstellungen, die sie haben über die Welt und wie sie ist. Manchmal ist es auch Macht. Aber was dich als Menschen, das ist, was den Menschen antreibt, aber was das gesamte Weltgeschehen treibt, die Prägungen, die in dir stecken, das sind Ideen. Und das sind Ideen, die werden in die Welt gesetzt von Menschen, die alle sehr klug sind, ja, aber in sehr, sehr unterschiedlichem Maße sind, die entweder zutiefst böse,
ja.
Wie es ein Beispiel, wenn jemand Interesse hat, sich da reinzudenken, Michel Foucault, ja, so zutiefst böser Mann, die Ideen, die in die Welt gebracht hat, zutiefst zerstörerisch, und auch, ich glaube, er ist in den 80er Jahren oder sowas gestorben, und es gibt Menschen, die haben gute Motive, wie Immanuel Kant.
Blaise Pascal,
genau, so, also es gibt, und diese Ideen in unserer modernen Welt finden die ihren Weg durch die Bildung. Ja, das heißt, es funktioniert einfach so, dass da sitzen Menschen in Universitäten, die betreiben Forschung, die schreiben Dinge und die gehen dann über die Erziehungswissenschaft, landen die in Lehrplänen, ja, und eine bestimmte Vorstellung zum Beispiel von wie behandelt man Kinder richtig, ja, welche Lehrpläne stellt man auf, die gehen dann, die fließen dann in die Schule ein, werden an der Universität gelernt, die bestimmten Voraussetzungen, von denen man ausgeht. So, und das prägt eine gesamte Generation.
Das ist der große Unterschied. Das Denken von solchen Leuten prägt die Gesellschaft ja nicht dadurch, dass man über das Denken nachdenkt. Also, dass die Leute alle Kant lesen.
Ja.
Dadurch prägt er nicht die Gesellschaft. Nein, er prägt die Gesellschaft letzten Endes dadurch, dass es die Ideen der Leute durchdrängt, die Vorstellungen. Nicht, dass es sie sich bewusst machen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier zusammensitzen als Podcast, oder warum wir das in diesem Format betreiben. Weil wir uns eben Gedanken machen wollen über das, was dahinter steckt, weil man häufig oder so häufig Ideen und Konzepte hat, die letzten Endes so viel lenken, denen sich die Leute aber meistens überhaupt nicht bewusst sind.
Mhm. Denn du musst zugeben, Igor, dass der Satz Geld regiert die Welt unreflektiert plausibel sich
anhört. Sehr plausibel. Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall.
Ja, deswegen ist er auch so hartnäckig und kommt auch so leicht über die Lippen.
Ja.
Aber gerade dieses Unreflektierte, das könnte schon sein, dass die Situation, in der wir uns befinden, dazu führt, dass mehr Menschen nicht mehr so unreflektiert durch die Welt gehen.
Mhm.
Könnte sein.
Ja.
Aber ich denke vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob sich viel an der Reflexion ändert, aber ich denke, es wird sich was an eben diesen Ideen im Kopf ändern.
Mhm.
Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich ändern wird. Und da ist dann die Frage, wird das für uns als Christen, um den langen Bogen wieder zurückzuschlagen, wird das für uns den Boden besser machen?
Mhm.
Oder wird das genauso bleiben? Oder vielleicht sogar noch verschlimmern?
Mhm.
Wie wirkt sich das aus? Mhm. Weil aktuell kann man noch gar nichts sagen.
Ja.
Aktuell, gleichzeitig merkt man schon, also zumindest von dem, was ich bisher mit Leuten geredet habe. Ich selber bin jetzt nicht großartig unterwegs, weil als Student bist du halt zu Hause in den Ferien. Wenn du
und die Ferien werden noch andauern.
Ja,
so ist es. Ey, Moment mal. Ich habe meinen Kindern erklärt, ihr habt nicht Ferien.
Ich habe Ferien.
Ja, ja.
Es sind, also meine Kinder schulpflichtig, die Schule ist zu.
Ja.
Und die kriegen Pläne nach Hause, die sie abarbeiten müssen. Ich habe denen gesagt, ihr habt nicht Ferien.
Nee, haben die auch nicht. Nein, aber nein. Ja,
ich meine, wobei sich das bei uns, die werden sich auch irgendwas ausdenken. Aber müssen.
Ja.
Irgendwie muss das Staatsexamen mehr laufen. Sonst wird es lustig. Ja, aber auf jeden Fall bekommt man dann selber jetzt nicht so viel mit, wenn man dann nicht großartig nicht mehr großartig unter die Leute geht, aufgrund der aktuellen Situation einfach, wenn man nicht die Notwendigkeit hat, dann muss man es ja nicht unnötig provozieren. Aber was ich mit Leuten habe und ausgetauscht, du merkst schon, dass das, dass es einen Unterschied gibt zwischen Leuten, die wie wir einen Halt haben, der weitergeht als oder der tiefer ist, der letzten Endes ein Fels ist und nicht einfach nur darauf basiert, dass einfach das Leben läuft. So wie ich das am Anfang formuliert hatte, dass man sich einfach eindullen lässt von dem regulären Lauf des Lebens und nicht mehr weiter darüber nachdenkt. Und sobald dann der eine große Sturm kommt, dann ist der Sand plötzlich weg. Und dann siehst du es auch. Und ich denke schon, dass das bemerkbar ist, je nachdem, in welchem Kontext du bist. Weil, was Leute mir dann erzählt haben, andere Jugendliche oder so, dass sie auch gerade auch Leute, die Gefahr durchaus ernst nehmen, aufgrund von Eltern mit Lungenkrankheit oder sonst irgendwas, die Gefahr auch ernst nehmen und trotzdem mit der Situation anders umgehen können und das im direkten Gespräch auch so wahrnehmen als eine Person, der auf einmal jeglicher Halt fehlt, weil das Leben, so wie man es kennt, zusammenbricht. Und es ist die Frage, wie weit das nicht doch auch trotzdem, trotz dieser momentanen Ferne, die Gesellschaft gegenüber dem Glauben hat, ob das nicht doch die ein oder anderen Schritt in die Richtung in die Richtung des Glaubens tun kann bei den Leuten im Kopf. Also punktuell wird es das auf jeden Fall, davon ist auszugehen. Aber wie weit das auch gesamtgesellschaftlich da vielleicht etwas tun kann.
Es fühlt sich so an, als ob wir jetzt an einem sinnvollen Zeitpunkt wären, eine Konzertpause einzulegen, weil einfach die Zeit schon fortgeschritten ist. Wir werden nicht aufhören, uns zu unterhalten, uns darüber Gedanken zu machen. Wir werden es einfach in einem zweiten Teil machen, der in Kürze folgt. Und wir sind ganz gespannt darauf. Ich hoffe, ihr auch.